Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit Simone Harre. Simone Harre ist Schriftstellerin und erforscht seit über 12 Jahren das Verständnis von Menschen zum Thema Glück. Sie führt Interviews, spricht mit Menschen und bereist die Welt zu diesem Thema. 5 Jahre hat sie in diesem Prozess alleine dem Land China gewidmet. Wir sprechen über das deutsche sowie das chinesische Verständnis vom Wort Glück und darüber, wie die wellnessmäßige Verwendung des Wortes Glück unser Verständnis davon verändert. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch und sage herzlich willkommen, Simone Harre.
Hallo Leo, ich freue mich, dass ich da bin.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben gerade schon herzlich gelacht und ich glaube, wir können jetzt einfach so im Gespräch weitermachen. Ich habe wie immer zum Start ein paar kurze Fragen. Ich beginne einen Satz und du beendest ihn. Und ich schlage vor, wir legen einfach damit direkt los. Bereit? Glück, ja, ist.
Glück ist, ich habe mich entschlossen, Mut zu sagen. Soll ich es ausführen? Oder?
Mut ist.
Jetzt soll ich sagen, was, ja, Mut ist?
Ja.
Ach so, okay. Mut ist, wenn ich loslasse, wenn ich mich traue, wenn ich überrascht werden möchte, wenn ich Angst annehmen kann, wenn ich Veränderungen akzeptieren kann, wenn ich im Hier und Jetzt sein kann. Also ich fand, Mut packt ziemlich viel in eine Sache rein. Ist nicht das einzige Element von irgendwie Glück natürlich, da könnte man jetzt noch die Liebe oben drüber stellen oder nebeneinander oder wie auch immer, aber Mut ist schon ganz viel.
Okay, auf jeden Fall spannender Punkt, da müssen wir später nochmal gesondert drauf eingehen. China ist
groß. Es ist so groß, dass selbst ein Chinese mehrere Leben dafür braucht, das zu verstehen.
Okay. Wohlbefinden ist
die kleine Schwester von Glück.
Okay. Schriftstellerin zu sein ist
voll furchtbar. Ist so das Erfüllendste und Demütigendste, was man sich so aussuchen kann auf dem Berufsmarkt.
Erfüllend und demütig zugleich.
Demütigend.
Demütigend zugleich.
Ja.
Why?
Naja, weil man wird schlecht behandelt. Man verdient nichts und man fühlt sich wie lästige Fliegen und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Das Gefühl hört dann wahrscheinlich erst auf, wenn man so ganz, 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 ganz oben in irgendeinem viel übersetzten Bestsellerhimmel ankommt und davor ist man nur lästig, Verlegern lästig, Agenturen lästig. Ja, ich glaube, das ist so vielleicht ähnlich wie bei Malern oder Fotografen. Ist nicht einfach.
Okay, vielen Dank. Ja, jetzt haben die hörenden Menschen schon einen kleinen Eindruck bekommen, auf jeden Fall von der Gesprächsdynamik hier. Und ich würde dich einfach bitten, dass du vielleicht nochmal in deinen Worten dich vorstellst. Ab dem Moment, den du gerne magst, lass dir Zeit, wenn du willst, oder mach's ganz kurz. Aber gib unseren HörerInnen doch mal einen kurzen Kontext. Wer bist du? Wie ist dein Bezug zum Thema Glück und deine Reise dahin überhaupt?
Ja, also wenn ich mich beruflich vorstelle, wobei das ist von meiner Person nicht zu trennen, dann bin ich seit 12 Jahren darauf konzentriert, schriftstellerisch und glückssuchend tätig zu sein. Und diese beiden Begriffe sind auch nicht voneinander zu trennen, kamen aber eher zufällig zueinander. Also schreiben tue ich seit meiner Jugend. Damals hatte mein Vater immer nur gesagt, wozu machst du das für die Schublade und bringt doch nichts und werd doch Physiotherapeutin. Deswegen vorhin, also Schriftstellerei ist jetzt nicht das, was der Vater sich für das Kind wünscht. Inzwischen, glaube ich, hat mein Vater die Meinung revidiert und findet es eigentlich sehr beachtlich und verstreut dann meine Bücher in Buchhandlungen, damit es alle sehen können. Das ist ganz süß. Sagt aber gleichzeitig, du kannst nicht meine Tochter sein. ja, also zum Glück kam ich eher zufällig. Ich hatte den ersten Roman geschrieben vor etwa 13 Jahren und dann aber auch immer die Worte meines Vaters quasi im Nacken, man verdient doch nichts damit. Ja, mit einem Roman verdienst du auch nichts, also zumal wenn du einen Erstling irgendwo hinschiebst. Und deswegen habe ich mich bemüht, über viele Jahre etwas zu tun, wo ich denke, das ist eine sachlichere Nische oder irgendwie, wo man eher ein Publikum findet. Das war so ein Gedanke. Der andere Gedanke war ganz einfach, dass ich mich mit einer Freundin zusammengesetzt habe und wir überlegt haben, welches literarische Projekt könnten wir zusammen tun. Und dann haben wir Brainstorming gemacht und über mehrere Dinge kamen wir darauf, auf das Glück der Menschen zu gucken, weil wenn man in zum Beispiel auf Amazon geht und das Thema Glück eingibt, dann kommen einem etwa 40.000 Glücksbücher entgegen. Und das lässt den Rückschluss zu, dass wir entweder alle furchtbar unglücklich sind oder ziemlich doof, dass wir nicht wissen, wie es geht. Und also es ist ziemlich schräg, fanden wir. Und deswegen wollten wir gucken, wie sieht es denn eigentlich in Wirklichkeit aus, wenn ich mir die Leute dann konkret angucke. Und so fing das an. Dann haben wir ein Buch über Deutschland geschrieben, wo wir Leute gesucht haben. Dann haben wir regional das Glück untersucht. Dann habe ich angefangen, alleine zu arbeiten, habe auch über den Krieg Interviews geführt. Und irgendwann kam ich dann per eher Zufall nach China und dann dachte ich, das sind zwei Dinge, die ich wissen will. Zum einen, wie sieht China hinter der Medienfassade aus, die ja so schlecht ist, weil wenn man in China landet, merkt man, dass das alles nicht stimmt, was in den Zeitungen so steht. Und zum anderen, wie sieht dann also auch dort das Glück aus? Und so habe ich dann 5 Jahre das Glück in China untersucht und das Leben der Leute dort.
Wahnsinn, lange Zeit. Warst du die ganze Zeit, also warst du 5 Jahre dafür am Stück in China? Oder bist du immer
wieder? Nee, das ging nicht. Ich habe ja auch 2 Kinder hier. Aber ich bin immer wieder aufgebrochen. Also ich war ein paar Mal im Jahr in China und habe dann sehr, sehr konzentriert gearbeitet. Ich habe zu Hause wochenlang mich vorbereitet. Also du musst dir vorstellen, ich habe hier an meinem kleinen Schreibtisch alle Termine, die ich dann in China hatte, vorbereitet. Und das fand ich faszinierend, dass das mir gelungen ist. Und zwar ja, von morgens bis abends waren es, also ich hatte meistens so 2 feste Termine. Und die Leute waren auch immer pünktlich. Und dann habe ich mir immer Freiräume gelassen für spontane Termine. Also ich habe immer alles sehr perfekt durchplanen müssen, weil ich eben nicht diese Zeit hatte, auf viel monatelang so im Land zu bleiben. Und das hat aber gut funktioniert. Da war trotzdem viel Dynamik dran.
Das heißt, du hast die Termine quasi alle im Vorfeld geplant in China. Du wusstest dementsprechend aber auch, welche Leute du da schon interviewen willst. Wie bist du denn da vorgegangen? Hast du Kontakt zu Menschen da irgendwie im Vorfeld aufbauen können oder wie war das?
Das ist so ein Schneeballsystem, so ein Dominoeffekt. Du hast irgendwie 1-2 Mittelsmänner am Anfang und die helfen dir ein bisschen, die streuen ein bisschen und dann also das hat sich ja von Reise zu Reise auch entwickelt und die Leute vor Ort, die du interviewst, die haben dann auch wieder neue Ideen und neue Empfehlungen und manchmal sprichst du auch eben Leute auf der Straße und unterwegs an. Also umso mehr du Leute dann findest, umso größer wird der Kreis und auf die Weise. Und LinkedIn war so ein Netzwerk, wo ich mich sehr gut bedienen konnte.
Sprichst du Chinesisch?
Nee, das nicht, aber es gibt ja einige Chinesen auf LinkedIn. Jetzt leider ist es weniger geworden, weil LinkedIn auch blockiert worden ist von China. Es war das letzte Netzwerk, was noch offen war, ist jetzt auch tot. Außer du hast halt VPN. Und dann habe ich eingegeben, zum Beispiel Shanghai, was weiß ich, Regisseur oder so, also so zwei Begriffe. Ja. Also bei den großen Städten geht es und bei solchen Berufen geht das, also wenn man jetzt auf Manager und sowas zurückgreifen möchte. Und wenn die dann in mein Netzwerk gekommen ist, bin ich dann noch einen Schritt weiter gegangen und am Ende blieben dann halt eine Handvoll. Ja. Das fand ich spannend, dass man sich in dieses weite Land so von hier aus doch reintun kann. Und ja, wenn du Tourist bist oder wenn du in China arbeitest, das ist oft so, dann bist du in so einer Blase. Und du gehst auch aus der Blase nicht raus. Also die meisten Menschen, die ich erlebt habe, auch wenn sie gesagt haben, ich habe lange in China gelebt, dann haben die da zwar gelebt, aber sind nicht mit Menschen in Kontakt gekommen. Da gibt es so eine große Hemmschwelle oder Desinteresse oder wie auch immer, Sprachprobleme. Und ich habe diese Hemmschwelle nie gehabt. Ich habe von vornherein diese Mauer weggenommen. Und deswegen bin ich sehr schnell in das Land reingekommen.
Okay, also erstmal beeindruckend vom ganzen organisatorischen Part. Ich muss da als Projektmanager immer so ein bisschen nachfragen. Irgendwie interessiert mich sowas. Aber aber auch inhaltlich. Also lass uns doch mal reingehen. Was ist denn so, wenn du an diese ganzen Jahre und Gespräche und Reisen denkst, was sind denn so deine Key Learnings oder die Hauptpunkte, die du da mitgenommen hast von diesen Begegnungen China und das Glück?
Da muss ich vielleicht erstmal mit Deutschland anfangen. Also
gerne.
Weil die ersten zwei Interviews, die ich geführt hatte in Deutschland, war das so, ich war ja keine Journalistin oder keine Moderatorin. Das heißt, ich war nicht gewohnt, Leute zu interviewen und wusste nicht, wie das geht. Ich habe auch bewusst nicht mich vorbereitet. Also ich habe nicht gelernt, wie macht man das jetzt? Welche Fragen stellt man? Welche Technik nimmt man? Oder irgend sowas. Das habe ich nie getan. Das wollte ich nicht. Also habe ich mich da einfach selber reingeschmissen, um möglichst mein Ding zu finden. Und dann war ich so die ersten Male noch aufgeregt. Und irgendwann habe ich gemerkt, wow, das kann ich ja, das geht ja. Und ein Grund, warum ich das gemerkt habe, war, dass ich bin in diese Journalisten-Funktion getreten, wo ich irgendwelche Fragen abgearbeitet habe, sondern ich bin immer ins menschliche Gespräch gegangen. Also ich war offen, aber der andere war offen, also beides. Und mich hat es sehr berührt, dass die Leute unglaublich gerne erzählt haben, weil sie offenbar alle gerne erzählen möchten. Weil dieses zugehört bekommen so selten da ist. Und wir denken vielleicht, dass es nur einsame Menschen betrifft, denen man nicht zuhört. Also dass die Alleinstehenden oder die Unbeliebten keinen haben. Aber in Wirklichkeit sind es fast alle, die keinen Zuhörer haben. Also so einen echten Zuhörer, nicht nur so das Bierchen am Abend. Mhm. Und das hat mich hier sehr berührt. Und in diese Offenheit konnte ich halt sehr gut reingehen. Ich konnte die Leute sehr gut spiegeln. Ich saß irgendwann einfach nur da und habe geschehen lassen. Und dieses gleiche Element habe ich dann auch in China angewandt. Und in China ist es noch stärker so, dass den Menschen dieses Gefühl von, da hört mir jemand zu, da will jemand wissen, wer ich bin, da will jemand wissen, wie es mir geht, da will jemand meine Träume, meine Sehnsüchte hören. Das ist so, das war so ganz verblüffend für die Chinesen. Und manche kamen vorbereitet mit einem Paper zu mir und haben dann ihre Berufsstationen runtergebetet und haben gedacht, na klar, das will die Deutsche jetzt wissen. Und für mich waren das aber nur die Momente, die ich halt brauche, um zu verstehen, was der jetzt für einen Lebenslauf, für ein Herkommen hat. Aber das eigentliche Gespräch fing ja danach erst an. Also wie geht's dir? So, wie fühlst du dich in deinem Beruf und was willst du? Und das war immer der Moment, wo die erstaunt waren und wo sie berührt waren. Und wenn ich dann sie auch noch gelobt habe, wenn ich sie an Momenten gepackt habe, wo sie nicht mit gerechnet haben, dann hat sich irgendwie auch alles geöffnet. Und es war einfach immer sehr schön. Und viele haben auch zu mir gesagt, ich verstehe gar nicht, dass die Menschen in China dir so viel erzählen. Das tun wir normalerweise gar nicht. Aber sie taten es. Und sie taten es sehr tief. Also Und es gibt ja viele Schichten bei den Chinesen, so Gesichtsverlust und wo man dann so an die Tiefe drankommt. Aber ich bin schon recht weit gekommen, glaube ich.
Spannend, echt. Und also jetzt innerhalb dieser Gespräche, wenn du das sagst, ich stelle es mir total, also irgendwie auch herzerwärmend vor, wenn man sich dann wirklich öffnet und einfach so Begegnungen wirklich von, also so richtig menschseinmäßige Begegnungen hat. Aber war dein Fokus, wolltest du rausfinden, was macht Menschen in China glücklich? Was ist Glück für Menschen in China? Oder was ist Glück am Beispiel von Menschen in China? Wie war da dein Fokus? Und zweitens, was war das quasi, was du dann so mitgenommen hast?
Ja, es ist beides. Zum einen will ich wissen, wie leben diese Menschen? Mhm. Also wie ist die Lebensstruktur, die Denkstruktur? Und zum zweiten, wie ist das in Bezug auf Glück? Weil das bedingt sich ja gegenseitig. Und wie das mit Deutschland ist, das habe ich mir 5 Jahre lang angeguckt und dafür habe ich mir jetzt die Zeit in China gelassen und wäre nicht Corona, wäre ich jetzt in anderen Ländern gewesen. Also ich will ja dieses System des Glücksdenkens in verschiedenen Ländern durchgucken. Und das ist schon spannend, wie unterschiedlich das motiviert ist. Also zum einen würde ich sagen, der Mensch und die Sehnsüchte, die sind auf der ganzen Welt archetypisch, natürlich. Also wir haben alle ein Herz, wir wollen alle berührt und werden und geborgen sein und verstanden sein. Das kann sich nicht von Land zu Land ändern. Aber so bestimmte Parameter sind halt schon anders, weil Gesellschaftsstrukturen anders sind. Und in China begegnete mir also ein Glück, das für mich sehr blass war. Und das tat mir sehr weh in all den Jahren, weil ich finde dieses Volk eigentlich großartig. Und ich finde die alte Philosophie, die alte chinesischen Weisheiten, dass auch die Medizin, das ist was Großes. Und es ist uns auch sehr ähnlich. Also wir haben sehr viele Sprüche, die sehr ähnlich sind. Total. Also wir sind uns irgendwie ganz nah. Deswegen mögen wir uns eigentlich ganz gerne, auch wenn das im Moment nicht so danach aussieht. Aber seitdem die Chinesen ihr Wirtschaftswunder haben, sind sie so weit entfernt vom Glück wie noch nie. Also ihnen geht's gut. Das ist natürlich schon wünschenswert. Sie können sich Dinge leisten, sie können wieder aufatmen, sie müssen nicht mehr so um ihr Leben kämpfen. Das ist natürlich auch eine, vielleicht, also wenn man es Glück nennen möchte. Aber auf der anderen Seite haben sie unglaublich viel verloren.
Was haben sie verloren?
Nur, ja, sie sind nur am Rennen, sie haben keine Zeit mehr, sie spüren sich nicht, ihre Werte sind Konsum, Geld, Hierarchie, Erfolg, Glück, Erfolg, Reichtum. Also mein Dolmetscher sagte immer, Chinesen haben nur eins im Kopf, so Kampf und Erfolg. Also das dicke Auto ist einfach total wichtig. Und das sind Werte, die bei uns eher abgenommen haben. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war man da so ähnlich drauf. Da hat man auch sehr an diesem Konsum gearbeitet, um sich wieder zu spüren, um sich wieder was leisten zu können. Da gehörte das auch zum Glücksparameter. Aber irgendwann hat man gemerkt, dass es das ja eigentlich gar nicht ist. Dass es doch eigentlich bei Glück um innere Werte letzten Endes geht. Und dass man mit mehr an Anhäufung nicht automatisch glücklicher wird und dass es auch nicht funktioniert. Man kann nicht ewig anhäufen. Und in China würde ich sagen, ist der Mittelstand vermutlich der, dem es am besten geht, weil das sind die Ausschläge nach oben noch möglich und so. Aber die ganz Reichen, die wissen ja dann gar nicht mehr, was sie jetzt noch haben können wollen. Die Armen wollen gerne noch mehr haben. Aber also ich habe fast keinen Chinesen erlebt, von dem ich sagen kann, der war jetzt echt glücklich. Die meisten waren einfach nur total gestresst und hingen in einem Rad drin, das mit unserem Rad nicht vergleichbar ist.
Aber das kann jetzt ja auch zum Teil davon kommen, wenn du sagst, wie kommst du an die Menschen ran? Du gehst über LinkedIn, ne? Dann hast du ja tendenziell auch Menschen, die irgendeine managende Funktion innehaben oder so.
Ja, das stimmt, ja. Das ist richtig. Also ich hatte viele solche Leute, ich hatte aber auch andere. Bei den Reichen war es so, dass die tatsächlich eher diesen erfolgsverstellten Blick hatten oder aber im Gegenteil, da sie auch Auslandserfahrungen hatten, hatten sie auch wiederum durch ihre Bildung auch wieder einen höheren Weitblick. Also auch das, also so, es war so beides. Aber am schönsten war es in China immer auf dem Land. Also wenn ich da ins Land eingetaucht bin und das waren keine Termine, die ich dann im Vorfeld machen konnte, dann habe ich eigentlich Menschen getroffen, die, da ging die Zeit anders. Da war man noch an den geerdeten Werten eher dran. Das mag ich manchmal als verklärt betrachten, aber die Metropolen in China, die sind schon sehr krass. Also das ist schon ein Aufreiben, da mitzuhalten. Also von außen betrachtet sieht es immer aus, als wäre China glitzernd und alle wären Millionäre. Aber in Wirklichkeit ist es ganz, ganz hart, da auf dieser Linie oben mitzustimmen.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HumansAreHappy15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HumansAreHappy15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Siehst du da Parallelen zu Deutschland? Also die Metropolen sind wahrscheinlich in China einfach 20 mal so groß, schon keine Frage. Aber wenn man hier irgendwie schaut in Deutschland, Ballungsräume oder Stadtgebiete und ländliche Gebiete, ist da ein Unterschied zwischen den Menschen, mit denen du gesprochen hast, was so die Wahrnehmung von Glück, ne, lassen wir das Wort jetzt mal so undefiniert stehen, ist. Wie gesagt, gibt es da eine Parallele?
Es geht, prinzipiell ist es einfach so, das Wort Glück ist in China fast wie Geld.
Auch spannend.
Ja, also.
Also der Satz alleine. Glück ist wie Geld.
Ja, also ja. Man wünscht sich beim chinesischen Neujahr viel Reichtum und wir wünschen uns viel Glück. So, ein schönes neues Jahr. Und das Zeichenglück besteht auch aus drei Teilen, aus Ackerland, Mund, Karriere. Da geht's einfach drum, dass der Grund des Wohlstands gesichert ist. Da ist kein Wert drin. Da geht's nur um ich überlebe. Und also, allein das muss man vielleicht wissen, das ist von Anfang an anders definiert.
Krass. Ja, total.
Und deswegen haben die Chinesen hauptsächlich mit zwei Dingen geantwortet. Also ich bin erfolgreich, also bin ich glücklich. Und ich habe eine Familie, also bin ich besonders glücklich. Also Familie ist immer das Erste gewesen, was sie genannt haben, automatisch. Also ganz, ganz, ganz wichtig ist die Familie, weil das ist deren Sozialsystem, in dem sie aufgefangen sind. Und viele Chinesen haben dann zu mir gesagt, wir verstehen gar nicht, warum sind die Deutschen dann überhaupt nicht fleißig? Warum geben die sich mit so wenig zufrieden? Also die zweifeln an uns, dass wir so rumeiern berufsmäßig, dass wir so laissez-faire sind. Und wir finden, dass die halt nur rumrennen und hinterm Geld her sind. Und da finde ich, das will ich jetzt gar nicht sagen, das eine oder das andere, sondern das Schöne wäre, wenn man das in die Mitte bringt, weil wenn du, also gerade wenn du so Leute interviewst, die in den Führungspositionen sind oder die irgendwie eine Firma aufgebaut haben, egal ob das jetzt Business oder im künstlerischen Bereich ist, die geben einfach alles und die geben auf eine Art und Weise alles. Das ist zwischen beispiellos und zum Kopfschütteln. Und schon aber auch, wo man ein bisschen demütig werden kann und sagen kann, ja mein Gott, die sind nicht immer nur an ihrem Ego dran. Die können auf unglaublich viel verzichten. Wobei, da kannst du auch wieder weiterdenken und sagen, ja, aber sie machen es ja auch wieder für sich, ist auch wieder Ego. Also ich weiß nicht. Ist schwierig, aber ich finde den Fleiß, den die Chinesen haben, beispiellos, auch auf positive Art. Oder guck mal, wenn du hier siehst, was für ausländische Gruppen betteln zum Beispiel. Du würdest nie einen Chinesen sehen, der am Straßenrand steht und seine Hand ausstreckt. Das gibt es nicht. Ein Chinese ist unglaublich krass für sich selbst verantwortlich. Der wird immer einen Weg finden. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Psychologie in China nicht sehr groß ist. Aber das finde ich schon faszinierend an den Menschen da.
Wahnsinn. Ich find's total spannend, gerade was du gesagt hast. Drei Punkte. Also zum einen, ganz kurz muss ich nachfragen, ich habe das richtig verstanden, das Symbol Glück setzt sich aus Elementen quasi zusammen, Ackerland, Mund, also quasi, ich habe was zu essen, interpretiere ich jetzt mal, und Karriere. Also okay, krass, wenn man mal ins Deutsche nämlich geht, einfach sich her anschaut, was kommt denn das Wort Glück her, dann ist es Stand meiner Recherche aus dem Gelucke, Niederhochdeutsch, gelingen. Ne? Also mir gelingt etwas und wir sprechen dann ja auch schnell immer vom gelingenden Leben und dann sind wir auf einer viel, haben einen viel geöffneteren Blick, jetzt mal im übertragenen Sinne, als ja, ich habe was zu essen und ich habe einen guten Job. Einfach total spannend und einfach auch total wichtig. Da braucht man nicht Deutsch und Chinesisch vergleichen, da reicht schon das Englisch, das Happy zu nehmen. Ne, da hast du ja auch totale Unterschiede zum Teil, was die Englischen im Englischen mit Meaning quasi genannt wird und was wir unter Sinn verstehen, was aber irgendwie im Glück auch mit inschwingt. Also man muss da immer so aufpassen, da geht schon durch die Übersetzung mal viel verloren.
Total schwierig. Also dieser Begriff ist total schwierig.
Ja, voll. Echt schlimm. Aber das ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Das Zweite, was ich einfach kurz mal sagen muss, total geil, du hast meinen Blick erweitert. Ich habe bis jetzt die Sichtweise auf Deutsche als so unfleißig nicht so sehr gehabt, liegt aber daran, dass ich meinen Blick nicht so weit nach Osten quasi strecke, sondern irgendwie, wenn du dann guckst, irgendwie im europäischen Umfeld und dann hast du irgendwelche großen Themen, zumindest in den Medien wie Eurokrise, und dann heißt es ja, die anderen in Südeuropa sind aber so, ja, weiß nicht, so laissez-faire, ne, nicht fleißig. Und dann gibt's aber nochmal quasi Chinesen, die sagen über die in Anführungszeichen arbeitsamen Deutschen, boah, die machen sich da aber einen Lenz. Also total lustig, die Perspektive zu verschieben für mich und grundsätzlich super wichtig, danke.
Ja, es ist tatsächlich eine Sache der Perspektive, und im Moment ist es einfach sehr verhärtet, weil die beiden Perspektiven wie so Bluthunde aufeinander losgehen, anstatt zu gucken, woher kommt diese unterschiedliche Perspektive und was kann man davon ins Land reinnehmen. Mhm. Aber so wie wir auf China zeigen, dass die ganz doof sind mit ihren Menschenrechten und dann essen sie auch noch Hunde, tun die Chinesen das inzwischen auch. Ich habe erlebt als Deutsche, dass ich unglaublich hofiert werde. Ich war ganz toll, einfach weil ich Deutsche war und weil ich auch noch größer war als die. Das ist total schräg, wenn man einfach ohne den Mund aufzumachen schon toll ist. Aber inzwischen hat sich der Wind auch so weit gedreht, dass die Regierung ja jeden westlichen Einfluss mehr und mehr tilgen möchte und eine richtige Mauer wieder gebaut hat. Und ich bin gespannt, wie das ist, also weil auf der einen Seite mögen die Chinesen unsere Philosophen total gerne. Unsere und die französischen, also die vergangenen Philosophen. Also wir sind das Volk der Dichter und Denker, und da kennen sich die Chinesen gut drin aus. Besser als wir sehr oft. Also das ist populär. Ich frage mich halt immer, ob sie das dann auch so durchdringen können. Also ob die mit ihrer Perspektive, mit ihrer Herleitung, ob sie wirklich verstehen, was unsere Philosophen da sagen, weil das ja dann so gar nicht kompatibel ist.
An was denkst du denn jetzt gerade? Also was sagen unsere Philosophen?
Ja, das wäre ja dann so Sachen, wo es dann um Werte geht, um die Ich-Entfaltung und die Gedanken sind frei und solche Dinge. Das wird ja konsumiert dort, aber es ist wie, ich habe den Eindruck, wie abgeschnitten dann aber vom eigenen Leben, wo man dann eher den konfuzianischen Fünf-Punkte-Plan trotzdem weiterhin erfüllt. Ich weiß auch nicht, da bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Also ich hatte einmal ein Interview, das fand ich total krass, da habe ich einen Professor besucht in Xi'an, und der hatte Auslandserfahrung, der hat ein paar Jahre in Deutschland gelebt und war total glücklich, eine Deutsche zu treffen, und war mega aufgeregt. Der war so aufgeregt, dass er schwitzte und zitterte, und es war ganz schlimm. Was? Und er hatte seine Frau mit dabei, die war französische Dolmetscherin, Reiseleiterin, und dann saßen wir da in seinem Studierzimmer und er hörte nicht auf zu zittern. Und ich dachte, der kippt mir aus dem Schlappen vor Freude und Panik. Und als ich ihn dann fragte, was er sich denn wünsche, wenn er einen Tag entscheiden könnte, ohne dass er einfach im Traum, wie würde sein perfekter Tag aussehen? Da hat er noch mehr gezittert und gestammelt und gestottert, und das geht nicht, kann ich nicht, er konnte es nicht ausspucken. Er war nicht in der Lage, diesen ganz einfachen Gedanken zu sagen. Hätte er sagen können, ich lese den ganzen Tag, oder ich sitze auf einer einsamen Insel, ich schwimme im Meer, oder also einfach nur so ein Stück Fantasie habe ich von ihm gewollt, und das konnte er mir nicht geben. Und ich dachte, wenn das schon einer nicht kann, der mit den Deutschen vertraut war, der auch Deutsch sprach, Wie soll das gehen für alle die, denen die Fantasie schon in Kindheitsjahren abtrainiert wird, ganz bewusst? Und wie können sich dann die mit der Philosophie von Deutschland verbinden?
Ja gut, das war jetzt, es war jetzt krass. Aber, ja, verstehe ich, das klingt auch nach einer total krassen Begegnung, aber das war ja auch einer dann von.
Ja, es war einer.
Weiß aber, ich nicht, 1, wie viel Milliarden? 3, 4? So.
Ja. Aber das war natürlich jetzt auch ein extremes Beispiel.
Klar.
Aber diese Sache mit dem Träumen, das ist den Chinesen, natürlich können die träumen, aber das ist etwas, was nicht gefördert wird. Also im Gegenteil. Mit Fantasie, das ist ja gefährlich, das ist ja subversiv, weil Fantasie ist ja nicht kontrollierbar. Und daher, man will ja kleine Soldaten, die man einordnen kann. Das ist ja, also wenn unser Bildungssystem schon grauenvoll ist, dann ist das einfach nochmal diese Steigerung davon.
Ei, okay. Ich schaue gerade aus dem Fenster und versuche ein Bild mir zu machen von dem, was du gesagt hast, und habe nicht wegen deiner Ausführung, sondern wegen dieser riesigen Diversität so eine Art Flickenteppich einfach gerade, weil es wirklich nicht fassbar ist. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, es ist groß und selbst ein Chinese bräuchte 7 Leben oder eine Chinesin bräuchte ganz, ganz viele Leben, um das zu fassen. Und genau so wirkt es auf mich auch gerade. Also ich kann den Reiz und die Faszination, die das auf dich auswirkt, total nachvollziehen. Ich sehe dich, ich habe jetzt das Glück, ich kann dich ja auch sehen, weil wir uns gerade hier zumindest übers Internet anschauen können. Aber ja, Wahnsinn. Ey, vielen Dank.
Ja, also alles, was ich sag, auch mit Vorsicht zu genießen, weil wenn man auf solche Fragen antwortet, sagt man ja, das ist dann so und so. Aber im Grunde ist dieses so und so einfach wahnsinnig schwer. Also bei China finde ich ganz besonders, weil ich habe ja mein Buch dann auch entsprechend so gestaltet, dass ich nicht gesagt habe, so, das habe ich jetzt erlebt und die sind jetzt so und so, sondern ich habe immer versucht, die Menschen sprechen zu lassen und das, also du sagst Flickenteppich, dass man das wie Mosaikstücke aneinander reiht und einen kleinen Ausschnitt dann bekommt, zu sehen, aha, so sind also die Lebensläufe, dass die Menschen sich selbst erklären und nicht ich hingehe und etwas erkläre, weil du könntest jetzt jemand anderen interviewen und der würde dir den Flickenteppich nochmal ganz anders erläutern. Und ein Chinese wird es dir auch nochmal anders erläutern. Und das ist so spannend an dem Land, dass du da wirklich, das ist wie eine Zauberkiste. Du kannst da noch ganz viel Marco Polo sein und bist niemals am Ende.
Du kannst ganz viel Marco Polo sein und bist niemals am Ende. Also den nehme ich auch nochmal mit. Nächster Punkt, hängt jetzt seit 5 Minuten bei mir im Hinterkopf und ich muss ihn aussprechen. Das ist der Begriff Glück ist ganz schrecklich. Ich werfe diesen Ball in den Raum und bitte dich, ihn aufzufangen. Warum?
Naja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ne? Also, zunächst mal glaube ich, ist es einfach dieses sprachliche Problem, dass es ein unglaublich, dass es so ein Oberbegriff ist. Und der ist wahnsinnig schwammig und muss herhalten für ganz viel. Und früher bei den Griechen angefangen, die haben den sehr ernst genommen und hatten sich sehr stark mit Glück und Gesellschaft auseinandergesetzt. Das fing damals an, als sie gedacht haben, mein Gott, also das mit den Göttern, das kann ja alles nicht so hinhauen. Ich glaube, auch mit dem Glück ist es irgendwie anders. Und dann fingen die an nachzudenken und haben das ernsthaft gemacht. Und dann gibt es so verschiedene Etappen des Glücks. Dann kam die Kirche, die hat auch mit dem Glück irgendwie gespielt. Und das muss ich kurz sagen. Ich hatte vor einigen Monaten ein Buch gelesen, da ging es um Klöster in Georgien und da stand in diesem Buch, es gibt 7 Todsünden. Aber ursprünglich gab es 8 Todsünden. Und die 8. Todsünde hatte die Bibel rausgeschmissen. Und was glaubst du, was die 8. Todsünde war?
Also kontextbezogen muss es jetzt ja irgendwas mit Glück sein.
Ja.
Nach dem Glück zu streben, das war die 8. Todsünde.
Nein, genau im Gegenteil. Und das fand ich total spannend. Wer nicht glücklich ist, also quasi Gottes Schöpfung nicht jeden Tag lobt, der begeht eine Todsünde. Es ist unsere Pflicht und unser Recht, glücklich zu sein.
Aber da ist ein Riesenunterschied, wenn, muss ich kurz einhaken. Nicht, also glücklich sein ist das eine und Gottes Schöpfung, also dankbar zu sein für die Natur, das, da gehe ich mit. Aber das wird ja in dem Moment gleichgesetzt, oder habe ich dich falsch verstanden?
Also das Wort war so. Das Wort als glücklich wurde so benutzt. Und das haben die dann aber rausgestrichen. Ich schätze mal, also es war ihnen nicht mehr wichtig, aber man könnte auch sagen, es war ihnen vielleicht nicht sehr dienlich, wenn sie die arme Bauerbevölkerung haben, die also wirklich kein glückliches Leben haben. Und wenn die dann in der Bibel gesagt bekommen, du musst glücklich sein, das passt irgendwie nicht. Also ich nehme an, die Kirche hat das bewusst rausgestrichen. Später kommen dann halt die Philosophen, die mit der Aufklärung und so weiter, die dann sich da neu mit beschäftigt haben. Dann kommt die Psychologie und jeder wäscht dann diesen Begriff rum. Aber ganz zuletzt, also heute, ist dieser Begriff irgendwie, ich habe den Eindruck, von all diesen Bemühungen der letzten 3000 Jahren abgekoppelt und existiert neben hübsch fotografierten Mohnblumenwiesen mit einem netten Sprüchlein und Leute sagen, ach ja, wie schön, das schenke ich zum Geburtstag, wünsche dir viel Glück. Das ist für mich ein totales Grauen, solche Büchlein mit diesen Weichwaschmittelsprüchen, die an der Oberfläche irgendwo sind. Und das ist aber das, was wir im Moment mit dem Glück identifizieren. Also wir, auch die Soziologen, die offenbar das Glück als etwas Quantitatives interpretieren, also wo man gucken muss, dass man seine Sinneseindrücke möglichst unterschiedlich füttert, dass sich das Gefühl von Glück nicht abnutzt, weil das natürlich immer nur momenthaft ist. Aber auch das ist ja kein... Also das reicht ja überhaupt nicht an diesen Begriff ran. Und deswegen, also so viele Glücksbücher und so viel, vor allen Dingen, ja, hör dir die 7 schnellen Tipps an und werd glücklich. Also ja. Das ist gemein, weil wir Menschen haben die Kirche nicht mehr, wir haben die Philosophen irgendwie nicht mehr, wir haben keinen Halt mehr. Und dann greifen die Leute, ich habe es ja am Anfang gesagt, zu diesen Hunderttausenden von Ratgebern und kriegen da was erzählt und wundern sich, warum es aber immer noch nicht klappt. Dann kaufen sie sich den nächsten Ratgeber und gehen zum Coach, zum ich weiß nicht was, aber wissen immer noch nicht, wo das Glück ist.
Ja, verstehe ich voll. Ganz kurz, kannst du einmal hier wieder deine Haare von dem Mikrofon so wegholen?
Ja, ich habe es gerade nicht verstanden, was du
Nee, alles gut. Ja, aber voll der spannende Punkt. Und als du gerade gesagt hast, was ursprünglich da als achte Todsünde, ganz kurz, das muss ich einmal einschieben. Wo hast du das gelesen?
Es war von einem, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Buch heißt, von einem italienischen Journalist, der Interviews in Klöstern geführt hat, und ich glaube, ein Rabbi hat ihm das erzählt, und dann habe ich das im Internet nachrecherchiert. Also du kannst das nachrecherchieren, ja. Ist ein bisschen schwer zu finden.
Okay, ja, alles klar, weil mir war es nicht bekannt. Aber zurück zum Thema. Diese achte Todsünde, ich finde, das ist total aktuell. Weil wenn du dir diese, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ne, irgendwelche Ratgeber, nimm diese 7 richtig tollen Tipps und du hast ein sauerfülltes Leben. Oder hier hast du meine Mohnblumen-Postkarte. Das ist ja, und dann hast du auch Instagram und sonstige Geschichten, wo halt die ganze Zeit die Menschen einfach ins Gesicht grinsen. So, das wirkt halt so, als gäbe es so eine Art Verpflichtung, die ganze Zeit glücklich zu sein. Und als wäre es eigentlich auch, als wärst du total doof. Du hast ja vorhin auch einen total tollen Satz gesagt. Entweder wir sind unglücklich oder wir sind einfach doof. Manchmal wirkt es auf mich so, als wäre so eine zwischen den Zeilen vermittelte Botschaft, also wenn du unglücklich bist, dann bist du ja auch selber schuld. Und das ist natürlich total fatal, aber es macht jetzt auch nichts ein. Also es ist natürlich in gewisser Hinsicht schon einfacher, wenn man sagt, ich muss nicht immer glücklich sein, weil um glücklich zu sein, muss ich zwangsläufig Unglück erleben, weil nur durch den Kontrast kann ich ja überhaupt da was erleben und spüren. Aber das ist, also ich finde das total aktuell einfach, was du gesagt hast, weil für mich schwingt's ganz, ganz stark einfach in Medien und Mode und vor allem Werbung ganz, ganz stark mit. Erlebst du das ähnlich?
Ja, natürlich. Also eine Kindergärtnerin hatte mal zu mir gesagt, sie hat immer das Gefühl, wenn sie in der Straßenbahn sitzt, dass alle anderen glücklich sind, aber sie nicht. Also damit meine ich, du hast immer das Gefühl, wenn du, die Unzulänglichkeiten hat ja jeder. Man fühlt sich nicht schön genug, nicht toll genug, nicht gescheit genug, nicht reich, erfolgreich und so weiter. Aber du hast das Gefühl, die anderen, die checken's, die haben einen besseren Job, die haben einen besseren Partner, die das ist so fatal. Und du hast ja auch gerade gesagt, Werbung und Instagram, die tun natürlich erst dazu, dass diese Hochglanzgeschichte entsprechend so aussieht, als würde es den anderen gut gehen. Ist aber nicht so. Und also uns geht's ziemlich oft überhaupt nicht gut. Und dann ist ja die Frage, wie interpretiere ich dieses, mir geht es nicht gut? Ist das jetzt was Schlechtes oder ist das vielleicht sogar was Gutes? Oder muss man sich dafür überhaupt schämen? Und wenn so eine Außenwahrnehmung suggeriert wird, dann läuft es natürlich darauf hinaus, dass man glaubt, man muss sich schämen. Gab auch schon Zeiten, da war es schick, wenn man Tränen weinte öffentlich, weil es von Empathie zeugte. Man kann es ja auch umgedreht sehen. Tatsache ist, dass unglücklich sein etwas sehr Kostbares ist und auch was Wichtiges ist. Also etwas, es läuft ja immer mal nicht rund. Also du hast immer Verluste oder schlechte Phasen und warum darf ich die nicht zeigen im Außen? Gibt keinen Grund dafür, weil die sind ja auch da, dass ich da durchgehe, dass ich sie bewältige und dass ich danach vielleicht besser werde. Und das ist so ein bisschen wie im Grimmschen Märchen, das Unglück ist wie die böse Stiefschwester. Und die versucht man tot zu reden. Aber es wird einen immer einholen. Für mich auf jeden Fall ist das Unglück das Zentrale meiner Glücksarbeit, weil das Unglück der beste Katalysator für ein besseres Leben der meisten Menschen in den Interviews war.
Das ist ein super wichtiger Ansatz, glaube ich. Unglück ist der zentrale Faktor in der Glücksarbeit oder dabei glücklich zu werden. Es erschließt sich, finde ich, schnell, aber es ist natürlich schwierig, da überhaupt hinzukommen, wenn eigentlich dieser zentrale Faktor immer so unter den Teppich gekehrt und möglichst gar nicht angeguckt und irgendwie verstanden wird. Also, ja, Wahnsinn. Ich muss gerade an das Gespräch, das letzte Gespräch denken, mit Nepalot. Da hatten wir nämlich auch einen Satz gesagt, oder er hatte gesagt, nämlich, immer glücklich zu sein, ist überhaupt nicht das Ziel, ne? Und dementsprechend ist es halt auch, muss man es gar nicht vermeiden, mal unglücklich zu sein, ne? Also es ist einfach das Gleiche mit anderen Worten. So, aber, genau. Aber es ist voll der wichtige Punkt, der, glaube ich, auch jetzt gar nicht so eine universell neue Erkenntnis ist, der aber einfach zumindest in der Welt, in der ich mich bewege, irgendwie in Deutschland mehr oder weniger und mit viel Medienkonsum kaum stattfindet. Ne, vielleicht gibt's da draußen Menschen, die das ganz anders leben. Und ich bin sehr froh, diese Menschen hier im Podcast auch treffen zu dürfen und dadurch meine Sichtweise zu erweitern. Aber ich finde, also für mich ist es so nicht so sehr erlebbar gewesen in den Jahren bisher, in denen ich so auf der Welt bin.
Ja, guck doch mal, wenn du mit Leuten sprichst, was sie dir erzählen. Also sie, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern anders ist, aber die Offenheit der Menschen ist ja nicht sehr groß. Also man erzählt sich so an der Oberfläche und je nachdem, wie groß die Freundschaft ist, erzählt man ein bisschen mehr. Aber insgesamt erzählt man relativ wenig. Also die Verschlossenheit ist die, die dominiert. Und ich finde, man merkt gar nicht, oft nicht oder viele Menschen nicht, dass sie überhaupt, dass sie tatsächlich verschlossen sind, beziehungsweise Offenheit und Preisgabe von vermeintlich Intimen wird als auch hier, nicht nur in China, Gesichtsverlust betrachtet. In meinen Interviews war es so, dass ich, dass die Menschen mir zum Teil krasse Sachen erzählt haben, sehr, sehr Intimes und also Intimes, wo sie dann nicht in gutem Licht dastehen. Und ich dann hernach dachte, oh Gott, das ist jetzt so eine tolle Geschichte, aber der muss sich ja jetzt trauen, diese Geschichte herzugeben und ich schreibe jetzt darüber und dann hoffentlich überlegt er sich das jetzt nicht anders und ich habe viel Arbeit damit und dann haben die auch manchmal damit gerungen. Meistens haben sie mir die Geschichte gelassen, nicht immer. Und die, die das geschafft haben, mir diese Geschichte zu lassen, haben nicht mich damit beschenkt, also mich auch, aber sie haben vor allen Dingen die Menschen damit beschenkt. Und keiner von den Lesern würde hingehen und sagen, was ist denn das für ein Arsch? Das ist ja ein Idiot, das ist ja, der ist ja voll peinlich. Nein, die sagen, wow, der traut sich und Mensch, ja, und mir geht's ja auch so. Und der ist da durchgegangen. Und wie mutig, dass er das von sich erzählt. Also Offenheit ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn du von deinem Unglück erzählst, dann geht den anderen sofort bang, 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 bang. Ja, mir geht's auch so, mir geht's auch so. Das ist das, was man erlebt, wenn man das Unglück tatsächlich auch mal nach außen trägt. Also nicht weinerlich, das Weinerliche ist anstrengend. Aber das Ehrliche, das Mutige, und das eröffnet dir sehr, sehr viel mehr. Und es fehlt uns total.
Wie kommen wir dahin?
Naja, ein bisschen von dieser Eitelkeit, ich weiß nicht, also wie kommen wir dahin? Sich trauen?
Ja.
Ich finde. Also, ich hatte zuletzt einen Glückskurs gegeben, da musste ich feststellen, ich glaube, das Wichtige war gar nicht, oder die Hälfte nur, waren meine Inhalte, die ich vermittelt habe. Das viel Wichtigere war, dass das eine Gruppe war und dass die Gruppe einen Raum hatte, zueinander ehrlich zu sein in ihren Schwächen.
Mhm.
Also dahin kommen, ja, wo ich weiß nicht, worauf die Frage zielt, vielleicht, dass es fängt doch schon in der Erziehung an oder in der Schule, dass man Raum gibt für Schwäche, dass man, ja genau, in der Bildung, ich meine, ein Lehrer will ja nur, dass alle gleich sind, dass alle die gleiche Leistung bringen, aber sie gucken nicht drauf, dass man den, der in einer Sache schwach ist, in Ruhe lässt und dafür ihn in seiner Stärke stärkt. Und da fängt es doch schon an. Der Schwache muss sich ständig verstellen und sich hochpolieren, obwohl das für ihn gar keinen Sinn macht.
Ja, nee, alles gut. Ich wollte auch nicht auf einen bestimmten Punkt hinaus, sondern ich fand es einfach spannend, gerade zu sehen. Ne? Du hast ja so eine Art, nicht Idealbild gezeichnet, aber da war ja wirklich richtig Feuer gerade drin, so dieses, dass man was von sich preisgibt und dadurch eine Art Ketteneffekt auch lostreten kann, ne? Dass man selber sich irgendwie traut, andere Menschen vielleicht damit inspiriert. Und das ist ja durch eine Kultur des offenen Umgangs mit Schwächen, Fehlern, Ängsten, Scheitern, mit was auch immer, vielleicht viel einfacher gehen könnte, als wenn man immer so bestrebt sein muss, in Anführungszeichen muss, so perfekt zu sein. Also für mich stand da gerade ganz, ganz viel drin von dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Und ich finde, das ist ein schöner Punkt. Da will ich gerne jetzt nochmal auch Richtung Ende drauf eingehen. Glück ist Mut. Ne? Und eigentlich wollte ich dich fragen, inwiefern Mut? Ich kann mir jetzt aber schon fast was denken, warum Glück Mut bedeutet. Aber vielleicht führst du doch einfach nochmal kurz mit deinen Worten aus.
Naja, Glück ist eben Mut, das Unglück anzunehmen, zu zeigen, seine Ängste und Schwächen zu akzeptieren, aber sie auch anzugehen. Mut ist, sich ja offen zu zeigen, sich jederzeit Veränderungen zuzutrauen, das auch zu sehen, ich glaube, also Mut ist sogar einfach nur das Thema so Achtsamkeit, also Stille, Meditation. Das ist auch Mut, dass du einfach da sitzt und nur mit dir bist und nur mit dir atmest und nur mit dir fühlst, weil die meisten sich ablenken mit Geräusch, mit Mensch, mit Digitalem. Das ist ganz einfach, sich ablenken zu lassen. Und sich nicht abzulenken, das kann man heutzutage fast auch schon wie Mut bezeichnen. Mut ist auch, sich etwas zuzutrauen, was man vielleicht nicht gelernt hat. Autodidaktisch an Dinge ranzugehen. Wir sind so eine Zertifikategesellschaft und die heutigen Studenten, die glauben, sie müssen einen Lebenslauf mit Extravaganzen füllen, die aber völlig hohl letzten Endes sind. Die sind nicht unterfüttert. Umgekehrt sind aber die Arbeitnehmer auch, die Arbeitgeber auch nicht so, dass sie sagen, oh, ich stelle hier einen ein, der ist zwar motiviert, kann aber nichts, also noch nicht. Mhm. Das ist auch auf beiden Seiten Mut. Also der Mut, der spielt ja, da in ganz vielen Bereichen rein.
Ja, er ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, Unglück ist Katalysator, um zu einem besseren Zustand zu kommen. Was ich dann aber auch brauche, ganz oft, ist ja auch Mut in meinem Gedankenkonstrukt jetzt. Ich kann ja sonst auch einfach sagen, ja, ich bin unglücklich, aber gebe mich da jetzt rein. Das ist dann so eine Art Comfortzone. Zwar ist die irgendwie auch scheiße, aber ich könnte auch verstehen, dass man so drin bleibt.
Du kannst auch sagen, Mut ist Glück, weil wenn du dich fürs Glück entscheidest, entscheidest du dich automatisch, würde ich sagen, für das Unglück. Und das braucht schon auch Mut. Alles andere ist unter dieser Schicht, alles andere ist Wellness. Für Wellness brauchst du keinen Mut. Brauchst du ein bisschen Geld für die nächste Massage. Aber wenn du wirklich das Glück haben möchtest, das kriegst du nicht so einfach. Dafür musst du einiges hergeben von dir. Da musst du durch einiges durch. Da musst du durch deine Tiefen und durch die Tiefen anderer. Das erfordert Mut. Also insofern, ja, bleibe ich bei dem Mut.
Ja, finde ich großartig. Also ist auf jeden Fall eine super schöne Perspektive für mich, die sich hier auch durch dieses Gespräch ergänzt. So zu dem, wo ich bis jetzt bin. Ich bin vom Glück weniger zum Mut, sondern vielmehr zum Wohlbefinden hingekommen. Also die meisten HörerInnen, die so ein paar Folgen gehört haben bisher, haben das auch mitbekommen, weil ich halt irgendwann gesagt habe, Glück ist so, also ich sehe Glück als quasi einen extrem gegenwärtigen Moment an, bin halt da schnell auf dieser neuropsychologischen Ebene, wir unterhalten uns, ich führe ein gutes Gespräch, jetzt gerade das macht, das löst quasi aus, dass in meinem Gehirn eine Belohnungsantwort ausgeschüttet wird. Wer das so auf wirklich auf neurologischer Ebene hören will, Folge 2, was Glück im Gehirn bewirkt, mit Burkhard Pleger wollte ich das genau wissen, dann hat er das alles beschrieben und sagt, ja, es wird eine Belohnungsantwort ausgeschüttet und deswegen fühlst du dich für den Moment glücklich, aber das lässt natürlich auch nach einer Zeit wieder nach. Und was eigentlich dann so dieses langfristige Glück vielmehr ist Zufriedenheit. Genau. Und von der Zufriedenheit bin ich aufs Wohlbefinden gekommen, weil das halt auch ganz viele Ebenen hat, beispielsweise im Gespräch, das ist quasi von dieser Folge aus die vorletzte mit Annelie Keil, da sagt sie halt, ne, du hast natürlich die körperliche Ebene, was wir langläufig als Gesundheit bezeichnen, klar, aber ein Arzt guckt ja nur, bist du gesund, aber du hast ja die geistige, die soziale, die seelische, also quasi emotional und auch spirituell, damit ist nicht irgendwie kirchlicher Glaube gemeint, sondern so ein sich eingebunden wohl fühlen in ein universelles Schicksal. Mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Also wenn ich irgendwie wegen Corona, es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Dezember 21 und Corona ist immer noch nicht vorbei. Wenn ich einfach jetzt langsam rumkotze, dann kann ich natürlich ganz viel Weltschmerz in mir tragen und das könnte auslösen, dass es meinem Glück im Wege steht. Wenn ich aber sage, ja, ich fühle mich irgendwie eingebunden in ein universelles Schicksal, das haben andere Leute noch viel schlimmer und andere weniger schlimm, aber irgendwie ist es gerade da, dann hilft mir es damit umzugehen und Dinge anzunehmen. Und deswegen bin ich irgendwie stark beim Wohlbefinden gelandet, weil das einfach ganz, ganz viel hat, was so, also wer ein umfassend stabiles und vielleicht sogar vergleichsweise hohes Wohlbefinden hat, der kann schon, oder die natürlich auch, oder der Mensch kann schon gar nicht so ein schlechtes Leben eigentlich haben. Deswegen, so bin ich da quasi vom Glück hingekommen, aber ich finde diesen Punkt Mut da jetzt reinzunehmen, weil was brauchst denn dafür, ne? Du kannst natürlich immer einen Idealzustand beschreiben, das ist ja schön, aber wir leben alle in individuellen Welten und haben unsere eigenen Probleme und unsere eigenen Themen und Hürden und Dinge, die uns eben auch manchmal unglücklich und unzufrieden machen, aber wenn man dann eben sagt, ja, ich brauche aber natürlich auch Mut, um mich dafür zu entscheiden, okay, ich nehme das an und ich gehe das an und ich ändere das auch, das ist, finde ich, für mich so ein ganz wichtiger Schlüssel einfach, der da sich ganz, ganz wunderbar einfügt. Also für mich wird das gerade im Kopf sehr rund.
Aber Mut ist ja nicht Glück, also ist ein Schlüssel, ist ein Weg.
Genau, genau, es ist ein Weg.
Und also was ich einen schönen alternativen Begriff für Glück vielleicht finde, ist der Begriff des Embodiment.
Ja, was ist denn Embodiment für alle Menschen, die es nicht wissen? Einmal kurz.
Genau, das dieser seltsame Begriff bezeichnet den Moment, dass ich das Innen und Außen in Harmonie ist. Also dass ich das wäre sehr nah an deinem Wohlbefinden. Ich fühle mich gut, weil ich am richtigen Ort bin und alles stimmt. Und dieses, das ist jetzt sehr vage ausgedrückt, dass dieses alles stimmt. Und ich glaube, wenn das Glück als Wellness-Begriff verstanden wird, dann fühle ich mich wohl, wenn ich gerade massiert werde, wenn ich im Fünf-Sterne-Hotel hocke und Cocktail schlürf, dann würden die Leute sagen, ich fühle mich wohl, habe ich mein Wohlbefinden, so wie du das als Definition hast. Aber wenn ich weitergehe und das Wohlbefinden auf der Skala weiterschiebe mit dem Schlüssel des Embodiments, dann ist es dort das Wohlbefinden, wo innen und außen im Sinne von ich bin an einem Ort, weil das ist mein Ort. Das ist jetzt nicht der Ort an dem Wochenende, der mich glücklich macht, weil ich gerade gestresst bin oder weil ich es mir leisten kann, sondern das ist der meiner ist. Also ich bin bei meiner Berufung, ich spüre mich, ich weiß, wer ich bin, was ich will. Und da sind die ganzen Glaubenssätze, die habe ich abgearbeitet, da bin ich durch, ich bin ganz in mir. Und deswegen bin ich im Außen auch in der Harmonie. Also das wäre die Steigerung. Das Wohlbefinden bleibt ja. Also das Wort bleibt, aber wenn die Skala, die verändert sich. Also ich finde das alles total schwer mit diesen ganzen Begriffen. Aber das ist mir halt wichtig, dass das Glück von diesem Wellness-Wohlbefinden weggeht und diese Schicht weiter geschoben ist.
Ja, wichtig, wichtig, wirklich. Und das kann man nicht häufig genug betonen. Da gibt's ja genug Hochglanzmagazine und Mondwiesenfotos und alles ist in Ordnung. Das hat ja auch wirklich alles seine Berechtigung, aber es ist halt wahrscheinlich für die Gesellschaft insgesamt eher ein Faktor, der sie unglücklich macht, wenn man immer so den Fokus verschiebt und irgendwie mit der Pistole auf der Brust, jetzt sei aber glücklich, du bist doch
genau
in so einem...
Entspann dich doch.
Sei entspannt, ja genau. Das funktioniert natürlich nicht. Nee, aber deswegen ist es, du hast total recht, deswegen ist es eine unfassbar wichtige Arbeit, finde ich persönlich, die du da auch machst. Erstmal natürlich auf der individuellen Ebene macht es, glaube ich, dich auch einfach glücklich, sich damit zu beschäftigen, kann ich mir vorstellen. Aber es ist einfach für die Menschen, mit denen man dann spricht, mit denen du sprichst in dem Fall, oder auch die das lesen oder hören, ja, einfach wirklich bereichernd. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die Gesellschaft insgesamt echt, echt ein Vorteil wäre, wenn man diese wellnessmäßige Verwendung des Glücksbegriffs ein wenig ändert oder halt dann andere Begriffe einfügt, ob es Wohlbefinden, ob es Embodiment ist. Und dann ist es wieder nur eine Frage der Zeit, bis das wellnessmäßig verwendet wird. Aber
naja, vielleicht, aber weißt du, du hast ja gerade gesagt, diese ganzen Zeitungen und was man alles machen soll, das ist ja nur Stress. Ich muss jetzt Yoga machen, ich muss jetzt atmen, ich muss jetzt, also so, das ist eine, oh Gott, das habe ich heute noch nicht gemacht, da bin ich aber nicht glücklich genug und so weiter. Aber wenn ich auf dieser Linie, die ich gerade gesagt habe, wenn ich da zu dieser inneren Zufriedenheit, also diesem Embodiment gehe, dann ist egal, wie viel ich am Tag heute gemacht habe. Das zählt ja alles gar nicht, weil es geht ja um eine Haltung. Also Glück ist ja eigentlich da, wo ich eine Haltung habe. Ja, und da ist egal, ob ich 10 Stunden Yoga gemacht habe oder nicht. Und insofern, das ist der Moment, wo es nicht mehr um Stress geht und wo nicht jemand, der die Pistole auf die Brust setzt und hast du jetzt genug irgendwie an deiner Achtsamkeitsbibel gearbeitet oder nicht.
Punkt. Ja, wirklich. Point and case. Ich finde, das ist ein sehr schöner, ein sehr runder Punkt, an dem wir auch gerade sind. Deswegen würde ich sagen, lass uns an der Stelle vielleicht gleich mal zum Abschluss kommen. Aber trotzdem, bevor ich das jetzt hier ganz abrupt stoppe, das will ich nämlich natürlich auch nicht, hast du gerade dazu noch einen Punkt oder einen Gedanken, den du wichtig findest anzufügen? Oder den die HörerInnen da nochmal mitbekommen sollen, dann sende den gerne.
Da war jetzt schon so viel drin. Ich könnte jetzt auch noch 10 Stunden weiterreden. Lassen wir es dabei, das ist okay.
Okay, alles klar. Also. Nee, alles gut. Okay, 2 kurze Fragen. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen?
Oh, das sind so Fragen, Leo.
Nee, das brauche ich für meine Postkarte.
Wie soll ich das dann so schnell aus mir rausholen?
Spontan, es muss nicht perfekt sein. Es dürfte morgen eine andere Antwort darauf geben.
Leo, mir fällt da jetzt nichts ein.
Okay, lassen wir das. Ich habe eine zweite schöne Frage, die ist genauso gut. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Feuer.
Lassen wir so stehen. Cool. Ich danke dir richtig, richtig herzlich für das Gespräch. Mir hat es voll viel Spaß gemacht. Und es hat mich auch wirklich richtig schön inhaltlich da nochmal vorangebracht und echt tolle Perspektiven. Ich möchte dir gerne das letzte Wort geben. Ich sage aber an der Stelle einfach jetzt schon danke.
Okay, Leo, vielen Dank. War für mich auch spannend, dass wir jetzt gerade eine schöne Linie da durchgezogen haben bis zum Schluss. Danke.
Das war die 12. Folge von Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat oder wenn du Menschen kennst, die es auch mögen könnten, dann empfiehl diesen Podcast sehr gerne weiter. Oder bewerte ihn mit einer 5-Sterne-Bewertung. Auf Spotify ist diese Funktion übrigens erst kürzlich eingeführt worden. Von daher würdest du mir damit eine wirklich große Freude machen. Die nächste Folge bei Humans Are Happy wird eine Premiere. Ich werde nämlich zum ersten Mal mit Kindern in diesem Podcast sprechen. Meine nächsten beiden Gäste heißen Eva und Charlie. Eva und Charlie sind 9 Jahre alt und gehen in die dritte Klasse. Was die beiden übers Glück zu sagen haben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst, oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.